Liebe Gemeinde Bamberg, ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein. Ich freue mich, mit euch heute wieder Gottes lebendiges Wort aufschlagen zu dürfen. Das Thema der heutigen Predigt ist ein besonderes Thema für meine Frau und für mich. Denn es war das Thema unserer Hochzeitspredigt. Wir haben zu unserer Hochzeit als Erinnerung an diese Predigt ein Obstbäumchen geschenkt bekommen. Das steht heute noch auf unserem Balkon. Denn das Thema der Predigt bei unserer Hochzeit, da ging es nämlich um einen Baum. Besser gesagt, um zwei Bäume. Nämlich die zwei Bäume im Garten Eden. Und diese zwei Bäume im Garten Eden möchte ich heute mit euch näher betrachten. Denn ich glaube, diese zwei Bäume haben auch uns heute noch sehr viel zu sagen. Und mein Gebet ist, dass Jesus eure Herzen öffnet. Und dass Jesus euch durch diese Botschaft näher zu sich zieht. Und euch so viel Freude an dieser Botschaft schenkt, wie er sie mir geschenkt hat. Und auch immer noch schenkt. Im ersten Kapitel der Bibel, im ersten Kapitel vom ersten Buch Mose, erfahren wir, wie wunderbar Gott Himmel und Erde gemacht hat. Alles war sehr gut. Dankeschön. Danke. Ich stell's mal. Im zweiten Kapitel der Bibel erfahren wir dann mehr Einzelheiten über die Erschaffung des Menschen und auch mehr Einzelheiten über seine Wohnstätte. Und dieses zweite Kapitel möchte ich euch einladen, mit mir aufzuschlagen. Das zweite Kapitel der Bibel, 1. Mose Kapitel 2, und da mit mir die Verse 8 und 9 zu lesen. 1. Mose 2, die Verse 8 und 9. Dort heißt es: Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aus diesen beiden Versen erfahren wir ein neues Detail im Vergleich zu 1. Mose Kapitel 1. Nämlich, dass Gott einen Garten pflanzte für den Menschen. Den Garten Eden. Weiß jemand von euch, was das Wort Eden bedeutet? Das Wort Eden bedeutet Wonne. Es bedeutet Lust. Dieser Garten muss atemberaubend schön gewesen sein. Wir haben heute viele schöne Gärten auf dieser Erde, aber ich bin mir sicher, dass kein Garten so schön ist, wie der Garten Eden damals war. Es war ein ganz besonderes Liebesgeschenk von Gott an Adam und Eva. Gottes große Liebe zu den Menschen kann man nicht nur aus Vers 8 anhand der Bedeutung des Wortes Eden erkennen, sondern auch zu Beginn von Vers 9. Wenn ihr mal reinschaut: Denn Gott ließ nicht nur einen Baum oder ein paar Bäume aus der Erde aufwachsen, sondern viele Bäume, allerlei Bäume. Und es waren keine schlichten Bäume, sondern sie waren verlockend anzusehen. Und es war gut, davon zu essen. Es müssen viele wunderschöne Bäume gewesen sein mit himmlisch schmeckenden Früchten. Aber unter all diesen Bäumen gab es zwei ganz besondere Bäume. Nämlich einmal den Baum des Lebens und einmal den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und diese beiden Bäume wollen wir uns näher betrachten. Und anfangen wollen wir mit dem Baum des Lebens. Wieso hieß dieser Baum eigentlich der Baum des Lebens? Ganz einfach. Weil er die Kraft hatte, ewiges Leben zu schenken. Dies erfahren wir ein paar Verse weiter in 1. Mose 3, Vers 22. Dort heißt es, das war nach dem Sündenfall, und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Nach dem Sündenfall mussten Adam und Eva den Garten Eden verlassen, damit sie nicht mehr von diesem Baum des Lebens essen können. Gott wollte die Sünde nicht verewigen. Und wo stand dieser Baum des Lebens? Wie wir vorhin gelesen haben, er stand in der Mitte des Gartens. Genau in die Mitte hat Gott diesen Baum des Lebens gepflanzt. Aber Adam und Eva haben diesen Baum, diesen besonderen Baum, nicht nur daran erkannt, dass er in der Mitte des Gartens stand, sondern sie haben ihn auch daran erkannt, weil er ganz besonders ausgesehen hat. Ich möchte euch einen Satz vorlesen aus einem Buch, wo ich überzeugt bin, dass es von Gott inspiriert ist. Nämlich aus dem Buch Patriarchen und Propheten, Seite 23. Dort heißt es: Mitten im Garten stand der Baum des Lebens, der alle anderen Bäume an Pracht übertraf. Seine Früchte schimmerten wie mit Gold und Silber überzogen und hatten die Kraft, ewiges Leben zu spenden. Auf diese Merkmale möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Vorher möchte ich aber noch auf einen besonderen Punkt hingehen, auf einen interessanten Punkt. Als ich in der Bibel, in der Online-Bibel, nach dem Begriff Baum des Lebens gesucht habe, war ich ganz überrascht. Denn dieser Begriff Baum des Lebens kommt viel öfter in der Bibel vor, als man meint. Er kommt nämlich nicht nur am Anfang der Bibel vor, sondern er zieht sich durch die Bibel durch. Wenn Gott alles neu machen wird, so wird es in dem neu geschaffenen Paradies auch den Baum des Lebens geben. Das sehen wir in der Offenbarung. An zwei Stellen kommt er vor, zum Beispiel in der Offenbarung Kapitel 22, die Verse 2 und die Verse 14. Und Jesus wird jedem Erlösten von diesem Baum des Lebens zu essen geben. Jesus höchstpersönlich wird ihm die Frucht dieses Baumes geben. Und der Baum des Lebens kommt auch bei Salomo vor, sehr oft. Im Buch der Sprüche kommt dieser Begriff immer wieder vor. Zum Beispiel in Sprüche Kapitel 13, Vers 12 steht, dass ein erfüllter Wunsch ein Baum des Lebens ist. Oder in Sprüche Kapitel 15, Vers 4 heißt es, dass eine heilsame Zunge, beziehungsweise ein freundliches Wort, ein Baum des Lebens ist. Diese Dinge, ein erfüllter Wunsch und ein freundliches Wort, das man jemand anderem schenkt, schenken in gewisser Weise auch Leben. Aber einen bildhaften Vergleich, den finde ich ganz besonders. Und der hat mich sehr fasziniert. Im Buch der Sprüche, den möchte ich mit euch näher betrachten. Und ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen und dort Sprüche 3. Wenn ihr nicht mitlest, erkennt ihr diese Schönheit nicht so genau. Sprüche, Kapitel 3. Dann möchte ich ein paar Verse lesen. Sprüche 3 und da ab Vers 13. Und jetzt bitte, wenn ihr zuhört oder mitlest, denkt mal daran, ob euch etwas Besonderes an diesen Versen vorkommt. Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Denn sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Und jetzt kommt dieser Vers. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Hat Salomo, der weiseste Mann auf Erden, eine Verbindung gesehen zwischen der Weisheit und dem Baum des Lebens? Ich denke schon. Zum Beispiel in Vers 13 heißt es, es ist gut, Weisheit zu erlangen. Genauso ist es gut, von dem Baum des Lebens zu essen. Verse 14 und 15 heißt es, Weisheit ist besser als Silber und Gold. Sie ist edler als Perlen und nichts ist mit ihr zu vergleichen. Das Gleiche trifft auch auf den Baum des Lebens zu, der ewiges Leben schenkt. Und Jesus sagt im Matthäusevangelium, dass aller Reichtum dieser Welt nichts ist im Vergleich zu dem ewigen Leben. Dann Verse 16 und 17 heißt es in Sprüche 3, dass die Weisheit langes Leben schenkt. Und durch den Baum des Lebens sogar sehr lang, ewig. Dann kommt dort drin vor Reichtum. So ist es auch beim Baum des Lebens. Der Mensch bleibt im Paradies. Der Reichtum der Schöpfung bleibt ihm erhalten. Dann der Begriff Ehre. Auch durch den Baum des Lebens wird ihm weiter die von Gott übertragene Herrschaft bleibt ihm behalten und er darf über die Erde weiter herrschen. Und ein letztes, liebliche Wege und Frieden. Auch der Baum des Lebens, wenn man davon gegessen hat, garantierte, dass der Zustand im Garten Eden und im Herzen des Menschen lieblich und friedevoll bleiben wird. Salomo hebt in diesen Versen die Weisheit sehr stark empor. Ist euch beim Lesen oder beim Zuhören dieser Verse jemand in den Sinn gekommen? Christus. Danke. Jesus Christus. Ich bin überzeugt, dass Salomo, als er diese Verse geschrieben hat, nicht nur an den Baum denken musste, der im Garten Eden stand, sondern an jemand ganz Besonderes. Denn es gibt jemanden, der die personifizierte Weisheit ist. Sein Name ist Jesus Christus. Denn in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 heißt es, dass Jesus Christus uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Im Buch der Sprüche kommt der Begriff Weisheit sehr oft vor. Und wenn ihr mal Zeit habt, sucht mal diese Begriffe und setzt Jesus für das Wort Weisheit ein. Und ihr werdet sehen, wie oft es so wunderbar passt. Und genau das möchte ich mit euch machen. Diese Verse in Sprüche 13, die wir gerade gelesen haben, lasst uns die nochmal lesen. Und jetzt setzen wir für Weisheit Jesus ein. dann kommt Folgendes bei raus. Wohl dem Menschen, der Jesus erlangt. Vers 14. Denn es ist besser, Jesus zu erwerben als Silber. Und sein Ertrag ist besser als Gold. Jesus ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist mit ihm nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in seiner rechten Hand, in seiner linken ist Reichtum und Ehre. Seine Wege sind liebliche Wege und alle seine Steige sind Frieden. Er ist ein Baum des Lebens, allen, die ihn ergreifen. Und glücklich sind, die ihn festhalten. Wie wunderbar passen diese Verse auf Jesus. Die gleiche Verbindung, die wir uns vorher angeschaut haben zwischen der Weisheit und dem Baum des Lebens, die gelten genauso für den Baum des Lebens und Jesus. Aber es gibt noch mehrere Parallelen zwischen Jesus und diesem besonderen Baum, der in der Mitte des Gartens stand. Nämlich, wie wir in Patriarchen und Propheten gelesen haben, der Baum des Lebens übertraf alle anderen an Pracht. In der Bibel werden Gläubige an vielen Stellen mit Bäumen verglichen. Zum Beispiel im Psalm 1. In Jesaja, Kapitel 61, Vers 3, werden Gläubige sogar als Bäume der Gerechtigkeit bezeichnet. Jesus hat durch sein Leben hier auf Erden gezeigt, was wahrer Glaube und Hingabe an Gott bedeutet. Er wurde versucht wie wir, schreibt die Bibel, doch ohne Sünde. Jesus überragt geistlich gesehen somit alle anderen an Gerechtigkeit, alle anderen an Pracht, aber nicht nur ein wenig, sondern um Längen. Dann, wie erwähnt, der Baum des Lebens stand in der Mitte des Gartens. Genau so möchte Jesus auch in unserem Leben die Mitte sein, der Mittelpunkt. Der Baum des Lebens war lebensnotwendig für Adam und Eva, notwendig für ein Leben im Paradies. So ist auch Jesus lebensnotwendig für uns. Notwendig für ein Leben in dem Paradies, das Gott neu schaffen wird. Und vom Baum des Lebens, wenn man das ewige Leben haben wollte, musste man nicht nur hinschauen, sondern man musste davon essen. Und genau so ist es auch mit Jesus, geistlich gesehen. In Johannes 6 sagt Jesus, die Verse 48 bis 51, ich lese mal schnell vor, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kam, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Hier spricht Jesus davon, dass wir sein Opfer, das er als das Lamm Gottes für uns gegeben hat, annehmen sollen. Dass wir ihn in uns aufnehmen sollen und eine lebendige Beziehung zu ihm haben sollen. Dann der Baum des Lebens stand für ein Leben in Fülle, das Gott Adam und Eva geschenkt hat. Er stand für all das Schöne, für all das Glück, für Gesundheit, für himmlische Freude und Frieden. für den ganzen Überfluss, mit dem Gott Adam und Eva so reich beschenkte. Und auch durch Jesus, sagt die Bibel, erhalten wir ein Leben in Fülle. Nicht erst, wenn wir im Himmel sind oder auf der neuen Erde. Denn ich glaube, auch hier auf Erden können wir schon ein Leben in Fülle haben. Vor allem in unserem Herzen. In Johannes 10, Verse 10 und 11 sagt Jesus, dass er der gute Hirte ist und gekommen ist, um seinen Schafen volle Genüge oder anders übersetzt, überreiche Fülle zu geben. Er schenkt uns himmlischen Frieden und himmlische Freude. In Römer Kapitel 8, Vers 32, da steht ein Vers, der sehr gut dazu passt. Dort heißt es über Gott den Vater, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott möchte uns die Fülle schenken. Und ein letztes Indiz noch, ein letzter Vergleich zwischen dem Baum des Lebens und Jesus Christus. Und all den vielen Bäumen gab es nur einen einzigen Baum, der ewiges Leben schenken konnte. So gibt es auch nur einen einzigen Erlöser, Jesus Christus, der uns ewiges Leben schenken kann. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Parallelen zwischen Jesus und dem Baum des Lebens sind, wie ich finde, sehr erstaunlich. Kommen wir nun zu dem zweiten besonderen Baum, der im Garten Eden stand. Was hat Gott gesagt? Was passiert, wenn man von diesem zweiten besonderen Baum isst? Ich denke, das weiß jeder von euch. Die Folge war genau das Gegenteil. Nicht das Leben, sondern der Tod. In 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17, dort heißt es, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Bevor wir auf die Eigenschaften und Merkmale dieses zweiten besonderen Baumes eingehen, möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, wieso es diesen todbringenden Baum in diesem wunderbaren Paradies im Garten Eden denn überhaupt gab. Nur kurz. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3 heißt es, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Dieser zweite besondere Baum mit dem sehr einfachen Gebot, sehr einfach, nicht davon zu essen, war für Adam und Eva die Möglichkeit, ihre Treue und Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen, sie unter Beweis zu stellen. Es war eine einfache Prüfung, wie sie ihren von Gott geschenkten freien Willen einsetzen würden. Würden sie Gott aus Liebe gehorchen? Oder würden sie tun, was sie selbst wollen und damit gegen Gottes Autorität rebellieren, wie es vorher Luzifer und die gefallenen Engel getan haben? Durch diesen Baum konnten Adam und Eva Nein sagen zu Gott. Ich will dich nicht. Und sie konnten Ja sagen zu dem zweiten Weg im Universum. Den Weg Satans. Deswegen war dieser Baum da. Schauen wir uns jetzt mal die Merkmale dieses zweiten besonderen Baumes an. Ganz interessant finde ich, wie hat denn dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ausgesehen, der den Tod brachte? Also ich habe mir gedacht, wenn ich diesen Baum machen würde, ich würde ihn hässlich machen. Die Früchte würden so sehr stinken, dass niemand hingeht. Aber Gott hat es anders gemacht. Das lesen wir in Vers 6 von 1. Mose Kapitel 3. Dort heißt es, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Dieser Baum, der den Tod brachte, war also nicht hässlich und nicht abstoßend. Seine Früchte haben nicht gestunken nach faulen Eiern. Dieser Baum war ebenfalls verlockend anzusehen. Und er hatte sehr schöne Früchte. Das Einzige, was diesen Baum aus der Masse hervorhob, war allein Gottes Wort, dass sie nicht davon essen sollten. Von den Augen her betrachtet, von außen gab es keinen Grund, keinen einzigen, nicht davon zu essen. Es war nur allein Gottes Wort. Vertrauen Sie Gott oder vertrauen Sie nicht? Aber warum hat denn Gott diesen so fürchterlichen Baum, der so viel Leid dann bringt, warum hat er ihn denn so schön gemacht? Er hätte es auch anders machen können. Warum hat Gott diesen Baum so schön gemacht? Wenn er ihn hässlich gemacht hätte, wenn dieser Baum gestunken hätte, dann wäre es keine wirkliche Prüfung gewesen. Es wäre keinerlei Versuchung gewesen, zu diesem Baum zu gehen. Aber gerade weil der Baum so schön war und äußerlich überhaupt nichts daran zu erkennen ist, was daran schlecht sein sollte, genau deswegen konnten sie ihr Vertrauen zu Gott beweisen. Dadurch konnten sie sagen, lieber Gott, wir sehen zwar überhaupt keinen Grund, warum wir nicht von diesem Baum essen sollten, aber weil du uns liebst und weil wir wissen, dass du uns liebst und nur das Beste für uns möchtest, deswegen essen wir nicht von diesem Baum. Wir glauben dir. Hierin steckt auch eine wichtige Lehre, wie ich finde, für uns heute. Wie sieht die Sünde denn oft aus? Also ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen, die Sünde sieht nicht hässlich aus. Viele Sünden sehen oft süß aus. Sie sehen verlockend und schön aus. Von außen betrachtet erkennen wir oft gar nicht, was an der Sache jetzt eigentlich schlecht sein sollte. Aber letztendlich führt die Sünde, genau wie der Baum der Erkenntnis, in den Tod. Auch wenn sie am Anfang noch so süß schmeckt. Gott warnt uns vor dem Bösen. Und wir können ihm vertrauen. Denn er kennt uns besser als wir selbst. Er weiß besser, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Wo hättet ihr denn diesen Baum hingepflanzt? Also ich muss sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, ich hätte diesen Baum ganz am Rande des Gartens hingepflanzt. Ich hätte ihn nicht nur stinken gemacht, sondern ganz, ganz weit weg. Aber wo stand denn dieser Baum? Wo hat Gott ihn hingepflanzt? In die Mitte des Gartens. Das finden wir in den Versen 2 und 3. In 1. Mose 3. Dort heißt es, da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Mitten im Garten. Also dieser Baum, der den Tod brachte, stand nicht weit weg von dem Baum, der das Leben brachte. Aber warum hat jetzt Gott schon wieder diesen Baum nicht weit weggepflanzt? Warum direkt in die Mitte des Gartens? Warum so nahe an diesem Baum des Lebens? Hat uns dies etwas zu sagen? Ich denke ja. Wir können uns alle Zeit gegen Gott entscheiden. Und dies ganz einfach. Gott schenkt uns einen vollkommen freien Willen. Wir können uns frei zwischen Segen und Fluch entscheiden. Ich muss nicht erst nach Afrika reisen, um zu sagen, Gott, ich will dich nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Geh weg aus meinem Leben. Ich kann diese Entscheidung jederzeit treffen, hier und heute. Diese Entscheidung liegt direkt vor uns. Die Entscheidung für den Segen, für das Leben oder die Entscheidung für den Fluch und für den Tod. Deswegen standen diese beiden Bäume in der Mitte des Gartens. Und deswegen standen auch keine Engel davor mit brennenden Schwertern. Niemand hat diesen Baum, der den Tod bringt, bewacht. Wenn Adam und Eva gewollt haben, dann konnten sie hingehen und davon essen. Niemand hat sie aufgehalten. So hält auch Gott uns in der Regel nicht auf. Wir sagen, ich will dich jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Gott geht uns zwar nach und er liebt uns, aber er zwingt niemanden. Und so auch nicht bei Adam und Eva. Er möchte, dass wir aus freiem Willen, aus Liebe zu ihm, ja sagen. Und ich denke, hier gibt es eine große Parallele auch zu uns, wie schon erwähnt. Ich denke, dass jeder Mensch heute diese Wahl hat, die auch Adam und Eva hatten. Diese Wahl zwischen diesen zwei besonderen Bäumen. Wir entscheiden selbst. Niemand zwingt uns. Wir selbst entscheiden, von welchem Baum wir essen. Viele Menschen glauben, sie könnten sich von beiden Bäumen ernähren. Ein Fuß bei Jesus, der andere Fuß in der sündigen Welt. Doch was hat Jesus gesagt? Und ganz deutlich, wir können nicht zwei Herren dienen. Welcher Baum gewinnt denn? Wenn ich 99 Tage mich von dem Baum des Lebens ernähre, aber nur einen Tag von 100 von dem Baum, der den Tod bringt. Welcher Baum gewinnt? Der Baum des Todes gewinnt. 99% gerettet, auch wenn es für manchen jetzt vielleicht wehtun mag, ist 100% verloren. Wenn ich mich bewusst, und das ist wichtig, bewusst, denn Gott schaut über die Zeit der Unwissenheit hinweg, wenn Gott mir etwas zeigt in meinem Leben, das er nicht will, das Sünde ist, und ich beharre in dieser Sünde, dann wird mich diese eine Sünde am Schluss vom ewigen Leben trennen. Denn im Kern meines Herzens steckt Rebellion. Rebellion gegen Gott. Jesus würde dann auch wie zu dem reichen Jüngling zu uns sagen, eines aber fehlt dir noch. Gott wünscht sich, dass wir mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele ihn lieben. Dies ist das höchste Gebot. Denn nur so wenn jeder Gott von ganzem Herzen liebt und ihm voll und ganz vertraut, nur so ist überhaupt ein ewiges Leben in Friede und Freuden möglich. Nur so ist es möglich, dass die Bibel sagt, die Sünde wird kein zweites Mal geschehen. Nur wenn jeder erkannt hat, dass er voll und ganz Gott vertrauen kann. Und Gott in allen Dingen, in 100% ist gut, meint mit ihm. Jesus, unser ganzes Herz zu geben, unser ganzes, ist das Beste, was ein Mensch tun kann. Denn er meint es in allen Dingen nur gut. Eva, sie hat von diesem Baum gegessen. Weil sie überzeugt davon war, Satan hat es geschafft, sie davon zu überzeugen, dass Gott ihr etwas Gutes vorenthält. Dass wenn sie diese Frucht nimmt von diesem verlockenden Baum, dass es ihr danach besser geht als davor. Und dass etwas Besseres für sie dabei herauskommt. Aber lasst uns mal lesen, was Eva gesagt hat, nachdem sie von diesem Baum gegessen hat. Vielleicht ist euch das noch nicht aufgefallen. In Vers 13. 1. Mose 3, Vers 13. Da heißt es, da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Eva hatte erkannt, dass sie betrogen wurde. Dieser Baum hat nicht das gehalten, was er versprochen hat. Satan hat nicht das gehalten, was er versprochen hat. Sie wurde betrogen. Satan ist ein Betrüger und meint es kein bisschen gut mit uns. In keiner einzigen Situation. Er möchte uns ins Verderben. Er möchte uns mit in den Tod ziehen und damit Gott, der uns liebt und der uns bei sich haben möchte in Ewigkeit, ihm möchte er Schmerzen bereiten. Die verbotene Frucht. So ist es auch heute, daran hat sich nichts geändert. Die verbotene Frucht, die Sünde, hält nicht, was sie verspricht. Es lohnt sich nicht, davon zu essen. Kein bisschen. Wir schaden uns nur selbst. Was immer Satan dir oder mir anbieten mag, die Sünde ist nichts wert, nichts im Vergleich zum ewigen Leben. In Matthäus 16, Vers 26 sagt Jesus, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Wie viele Menschen würden dies gerne tun? Die ganze Welt gewinnen, aber sein Leben verliert. Die ganze Welt ist nichts wert im Vergleich zum ewigen Leben, im Vergleich zu der Liebe, die Jesus uns schenken möchte. Ich möchte zum Schluss kommen. Als Adam und Eva aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott den Garten Eden verlassen musste, bewachte ein Engel mit einem feurigen Schwert den Zugang zum Garten Eden und damit den Zugang zum Baum des Lebens. Sünde und ewiges Leben sind nicht vereinbar. Doch der Zugang zu dem wahren Baum des Lebens, der Zugang zu Jesus Christus, ist für jeden einzelnen Menschen offen. Jesus lädt uns sogar mit offenen Armen ein. Ihr kennt sicher die Worte von ihm, wo er sagt, kommt her. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und in Johannes 6, Vers 37 heißt es, wer zu mir kommt, was sagt Jesus? Für den habe ich nur einmal Zeit oder nur zweimal? Den werde ich nicht hinausstoßen. Mit offenen Armen lädt Jesus jeden Einzelnen ein. Und jeder Einzelne, der kommt, den wird er nicht hinausstoßen, sondern seine offenen Arme gelten für alle. Auch für dich, auch für mich. Aus unendlicher Liebe vergibt uns Jesus so gerne unsere Sünden, wenn wir nur bereuen und um Vergebung bitten. Er hat für unsere Schuld bereits bezahlt. Und er wartet sehnsüchtig darauf, uns dieses ewige Leben bei ihm zu schenken, uns nach Hause zu holen. Und ich glaube, meine Lieben, es wird nicht mehr lange dauern. Möchtest auch du voll und ganz Ja sagen zu Jesus? Möchtest auch du Jesus dein ganzes Herz geben? Es ist das größte Geschenk, was wir Gott machen können. Unser Herz. Und ihm erlauben, dir die Sünden in deinem Leben wegzunehmen. Möchtest auch du die Sünde hassen und Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben? Ich möchte Ja sagen, jeden Tag, mit ganzem Herzen, zu Jesus Christus, der alles gegeben hat für mich. Und ich möchte ihn bitten, dieses Unkraut, das in meinem Herzen noch wächst, diese Lust an diesem Baum, diesem verbotenen Baum, die Lust an der Sünde, das, was noch da ist. Jesus hat schon viel Großes getan in meinem Leben, aber da ist noch viel zu tun. Und ich möchte ihm jeden Tag sagen, reiß es raus, dieses Unkraut. Ich möchte nicht mehr. Mach mich frei davon. Wenn auch du diesen Wunsch hast, dann lade ich dich ein, mit mir niederzuknien. Und ich bitte euch, ich werde danach nochmal ein kurzes Gebet sprechen, aber ich bitte euch, nur niederzuknien, wem es möglich ist, wenn ihr diesen Wunsch habt, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft zu lieben und ihm zu sagen, ich will nur noch von dem Baum des Lebens mich ernähren. Ich lade euch ein, mit mir niederzuknien. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, hab du Lob und Dank, dass du der wahre Baum des Lebens bist. Hab du Lob und Dank, Herr Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns Menschen zu retten. Dass du alles gegeben hast für uns, lieber Heiland. Dass du all die Herrlichkeit des Himmels verlassen hast, weil du uns liebst. Und du liebst uns so sehr, Herr Jesus, dass du für jeden Einzelnen von uns diesen Schritt getan hättest. Auch wenn nur ein Mensch erlöst werden würde durch das Kreuz, durch dein Blut, du hättest es für diesen einen einzigen Menschen getan. Lieber Heiland, bitte lass uns nie vergessen, was du am Kreuz für uns bezahlt hast. Lass uns nie vergessen, was du erlitten hast für uns. Und bitte schenke du uns Liebe in unser Herz, dass wir bereit sind, jeden Tag dir alles zu geben, dass wir jedes Kämmerlein unseres Herzens dir öffnen, Herr Jesus, und dir erlauben, Wohnung darin zu nehmen, dass du uns verändern kannst in dein wunderbares Bild und dass wir ein Licht sein können in dieser dunklen Welt. Hab du Lob und Dank, Herr Jesus, dass du bald wiederkommen wirst, und du möchtest wiederkommen, um jeden von uns nach Hause zu holen. Und bitte lass uns nicht so dumm sein, von dem verbotenen Baum, von der Sünde zu essen, sondern dass wir tagtäglich nur auf dich schauen und dir erlauben, all das Unkraut aus unserem Herzen zu entfernen. Denn es ist so schön, Herr Jesus, näher und näher zu dir, mehr und mehr deinen Charakter wiederzuspiegeln und deine Liebe noch mehr zu erkennen. Segne du einen jeden Einzelnen, Herr Jesus, der sich jetzt niederkniet, auch wenn er es nur im Geiste tut, weil er körperlich es nicht tun kann. Segne jeden Einzelnen mit dieser Liebe, Herr Jesus, die du uns so gerne schenken möchtest. Lob und Preis sei dir heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen.